ARD.
Höhere Heizkosten. Warum haben wir 2025 mehr gezahlt?
Kein Strom und Eiseskälte. So heftig ist der Winter in der Ukraine.
Und Bauernhof sucht Frau. Meist übernehmen immer noch Männer die Höfe.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Hallo, am Freitag. Moritz Zacho und Sebastian Trepper sind nochmal 15 Minuten für euch da. Heute ist der 16. Januar.
Guten Morgen.
Für das letzte Jahr, also 2025, werden wir noch mehr Geld fürs Heizen zahlen müssen als noch 2024. Einfach, weil der Winter relativ kalt war. Vor allem Haushalte mit Gas und Fernwärme müssen ordentlich drauf zahlen. Und das sind die allermeisten von uns. Ungefähr 2/3 aller Haushalte heizen so.
Ja, im Schnitt werden die Heizkosten in Deutschland um 9% steigen. Das haben das Vergleichsportal Verivox und der Energiedienstleister Techem ausgerechnet. Ein Durchschnittshaushalt mit einer Gasheizung und 20.000 Kilowattstunden Verbrauch im Jahr hat im vergangenen Jahr knapp 13% mehr gezahlt als im Vorjahr. Musterhaushalt bedeutet an dieser Stelle eine 3- bis 4-köpfige Familie in einem freistehenden Einfamilienhaus. Das ist so ein Beispiel, mit dem man die durchschnittlichen Kosten ganz gut bestimmen kann.
Die Kosten sind natürlich an unterschiedlichen Orten auch unterschiedlich. Am meisten müssen die Menschen in Baden-Württemberg fürs Heizen im letzten Jahr bezahlen. Da war es nämlich im Vergleich zu den Jahren davor deutlich kälter. Und eine schlechte Nachricht für alle Menschen in Karlsruhe. Von 52 Städten, die deutschlandweit analysiert wurden, erwartet der Energiedienstleister Techem in Karlsruhe den größten Anstieg an Kosten.
Aber auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt müssen die Menschen ziemlich tief in die Tasche greifen. Die liegen knapp hinter Baden-Württemberg. Am wenigsten trifft es Leute im Norden. Also wenn ihr in Schleswig-Holstein wohnt, dann zahlt ihr im Schnitt nur 3% mehr. Aber auch in Mecklenburg-Vorpommern und bei mir in Niedersachsen ist der Anstieg noch unterm Schnitt.
Die hohen Kosten liegen zum größten Teil an dem ziemlich kalten Winter letztes Jahr. Der Februar war ziemlich knackig und dann im November gab es einen Kälteeinbruch mit Frost und Schneefall und Weihnachten war es auch kalt. Und wenn es draußen kälter ist, klar, muss man drin die Heizung aufdrehen. Bei uns stand die Heizung in den letzten Wochen auch öfter mal auf volle Pulle.
Ja, bei uns auch, definitiv. Ich hatte zuletzt immer gehört, dass die Preise für Gas, Öl etc. weiter gesunken sind. Deswegen hat mich das Ganze ein bisschen stutzig gemacht, dass wir letztes Jahr mehr gezahlt haben sollen. Ich habe nämlich auch noch die Energiepreise in den letzten Jahren im Kopf. Die waren ja durch den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine auf einem Rekordhoch. Zu Beginn des Krieges sind die Preise erst hochgeschossen. Später sind sie dann aber auch wirklich deutlich gesunken. In fast allen Kategorien, egal ob Gas, Öl oder Holzpellets. Aber im Vergleich zum Jahr 2024 ist zum Beispiel der Gaspreis wieder etwas gestiegen.
Der Ölpreis ist dagegen etwas gesunken. Also wenn ihr eine Ölheizung habt, ist es bei euch wahrscheinlich nicht so viel teurer geworden. Aber selbst der Ölpreis kann das kältere Wetter nicht komplett ausgleichen.
Es gibt aber auch eine gute Nachricht zum Schluss. Verivox prognostiziert für dieses Jahr wieder günstigere Gaspreise. Natürlich vorausgesetzt, das Wetter spielt mit.
Gerade haben wir schon auf die Folgen des Kriegs in der Ukraine geguckt. Jetzt wollen wir auf die Ukraine selbst schauen. Da spitzt sich die Lage für die Menschen gerade zu. In den Nächten sind es in Kiew gerade zwischen minus 15 und minus 18 Grad. Auch in Lviv und Charkiw, also weiter im Westen und Osten der Ukraine, ist es weit unter 0 Grad. Und Russland greift gezielt die Energieversorgung der Ukraine an.
Fast jeden Tag greift die russische Armee die Energieinfrastruktur der Ukraine an, bedeutet Kraftwerke, Verteilerstationen und so weiter. Dadurch haben immer wieder Millionen Menschen keinen Strom, keine Heizung oder auch kein Wasser. Die Verwaltung in Kiew sagt, die Angriffe der letzten Wochen sind beispiellos im Vergleich zu den letzten Monaten und sogar Jahren. In Charkiw hat die russische Armee gestern Nachmittag ein großes Kraftwerk zerstört.
Bei vielen Menschen ist es in den Wohnungen so kalt, dass sie fliehen müssen. Oft sind es 10 Grad und weniger drin, zum Beispiel bei Lyudmila Kopil in Kiew.
Es ist sehr schwer für uns. Wir hätten nicht gedacht, dass das vierte Kriegsjahr noch viel schwerer sein würde als zum Beispiel vor einem Jahr.
Und durch die russischen Angriffe gibt es in der Ukraine immer wieder einen Blackout. Großstädte wie Kiew, Charkiw und Odessa werden so im Grunde unbewohnbar. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sagt, diese Angriffe auf die Infrastruktur, die sind die Haupttaktik Russlands gerade. Bei manchen Angriffen ist danach dann einfach die Hälfte der Wohnhäuser in Kiew ganz ohne Heizung. Und in der Stadt leben immerhin ungefähr 3 Millionen Menschen. Ne?
Manche Menschen in der Ukraine sprechen von den schlimmsten Nächten seit Beginn des Angriffskriegs vor 4 Jahren. Unser Korrespondent Vassili Golot ist in der Ukraine und berichtet aus Kiew und der hat die ganze Situation ziemlich gut auf den Punkt gebracht.
Kein Wasser, um zu duschen, kein Strom, um zu kochen. frieren, während Raketen heftig einschlagen und für massive Zerstörung sorgen. Im kältesten Winter seit Beginn seines Angriffskriegs schießt Russland die Ukraine in eine humanitäre Katastrophe.
Der ukrainische Präsident Zelensky hat gestern auch den Notstand für den gesamten Energiesektor der Ukraine ausgerufen. Teilweise werden die Menschen in Notunterkünfte und beheizte Zelte gebracht. Und auch die, die noch in ihren Wohnungen ausharren, können sich in diesen Zelten mit Notstromgeneratoren dann mal etwas aufwärmen zwischendurch, auch mal das Handy aufladen oder auch mal einen warmen Tee trinken.
Aber wenn sie dann wieder gehen, müssen sie zu Hause frieren, können teilweise nicht kochen, waschen und so weiter. Und selbst wenn mal Energie ankommt, heißt es noch lange nicht, dass das reicht, um die ganze Wohnung oder auch nur ein Zimmer zu beheizen. Ruslan hat das hier gesagt, als er sich in einem der Zelte aufgewärmt hat.
Die Heizungen sind lauwarm. Draußen ist es bitterkalt, besonders nachts. Wir decken uns mit allen Decken zu, die wir haben, tragen alle Pullover, die wir haben.
Die Angriffe auf die Energieversorgung sind für die Ukrainer schon bitterer Alltag geworden, kann man schon sagen. Rund um die Uhr versuchen Arbeiterinnen und Arbeiter, die Kraftwerke, Umspannwerke und so weiter zu reparieren. Der Strom muss dann häufig komplett abgestellt werden, um das zu machen. Und Notfallteams arbeiten mit Hochdruck daran, die Stromversorgung in den betroffenen Regionen wiederherzustellen. Einer, der da immer mithilft, ist Juri Buris. Er arbeitet in der Nähe von Kiew.
Alle Teams arbeiten im Intensivmodus. Niemand achtet auf die Arbeitszeiten oder den Tag. Sie gehen morgens los und arbeiten bis in die Nacht hinein. Sie arbeiten bis Mitternacht. Wir haben alle möglichen Leute akquiriert, auch das Ingenieur- und Technikpersonal, das ständig im Einsatz ist.
In den vergangenen Monaten habe Russland über 250 Energieanlagen beschossen, sagt der ukrainische Geheimdienst. Die größten Kraftwerke, Heizkraftwerke, Umspannwerke und so weiter waren natürlich alle dabei. Diese systematischen Angriffe auf das Energienetz sehen die Ukrainer als klare Verbrechen gegen die Menschlichkeit, weil sie sich eben so stark auf die Zivilbevölkerung auswirken.
Wir haben es erklärt, die Situation ist wirklich nochmal schlimmer geworden und absolut katastrophal. Umso wichtiger ist es, dass wir immer weiter draufschauen. Und das machen wir hier im Podcast natürlich. Und über tagesschau.de bleibt ihr auch 24/7 auf dem Laufenden.
Unsere Kurznachrichten.
Die venezolanische Oppositionspolitikerin Machado hat US-Präsident Trump ihre Friedensnobelpreismedaille gegeben. Sie hat gesagt, damit wolle sie sich bedanken, weil sich Trump für die Freiheit des venezolanischen Volkes engagiert habe. Ob er die Medaille behalten hat, ist unklar. Das Nobelkomitee hatte vorher klargemacht, dass der Preis natürlich nicht übertragbar ist. Machado erhofft sich nach der Festnahme von Venezuelas Präsidenten Maduro eine größere politische Rolle in ihrem Land. Trump sieht das aber skeptisch.
Junge Menschen in Deutschland bekommen bald Post von der Bundeswehr. Erste Fragebögen für den neuen Wehrdienst sollen bald kommen. Die Briefe mit den Dokumenten wurden gepackt und sollen jetzt verschickt werden. Männer müssen antworten, Frauen können das freiwillig machen. Der Fragebogen wird online ausgefüllt und dauert circa 15 Minuten. Das Gesetz für den neuen Wehrdienst gilt seit dem 1. Januar.
Der Auftakt der Handball-Europameisterschaft hat für die deutsche Nationalmannschaft geklappt. Die DHB-Auswahl hat knapp mit 30-27 gegen Österreich gewonnen. Als nächstes geht's am Samstag gegen Serbien. Falls ihr noch Wissen zum Mitreden zur Handball-EM braucht, haben wir gestern drüber gesprochen.
Wenn es darum geht, eine Nachfolge für einen landwirtschaftlichen Hof zu finden, werden es am Ende immer noch meist Männer. Bundesweit wird ungefähr nur jeder 10. Hof von einer Frau geleitet, aber so mal ganz losgelöst vom Geschlecht ist es sowieso ein Problem, eine Nachfolge zu finden, weil sich eben viele Kinder auch gar nicht vorstellen können, den Familienbetrieb weiterzuführen. Das liegt an viel Arbeit, an hohen Kosten und gleichzeitig wenig Profit.
Hauke Allers hat einen Hof im Landkreis Cuxhaven, bei dir in Niedersachsen. Für den muss es sich wie ein Sechser im Lotto angefühlt haben, als seine beiden Töchter gesagt haben, jo, den Hof mit 120 Mastrindern, 80 Milchkühen und 50 Kälbern übernehmen wir schon, Papa. Kein Problem.
Meine Frau und ich, wir haben nie versucht, die beiden irgendwo hinzudrängen. So, da haben wir denen freie Hand gelassen, das müsst ihr selber wissen. Und irgendwann kamen die beiden auf uns zu und haben gesagt, Papa, zeig uns mal Trecker fahren, zeig uns mal das Melken. Und da ging das so langsam los. Die haben es ausprobiert, haben gesagt, Mensch, das können wir uns vorstellen, das macht uns Spaß.
Ja, viel richtig gemacht bei der Erziehung, glaube ich.
Kann man so sagen. Die beiden Schwestern Marike und Laura sind 22 und 24 Jahre alt, haben beide eine landwirtschaftliche Lehre gemacht und sind danach ins kalte Wasser geschmissen worden. Das war im Frühjahr vor 3 Jahren, denn da hatte ihr Papa dann eine Lungenentzündung und anschließend musste er monatelang im Krankenhaus behandelt werden.
Ich habe ganz lange gebraucht, bis ich verstanden habe, dass wir jetzt quasi dafür verantwortlich sind, was hier jetzt passiert. So, also vorher war halt immer irgendwie, dass man Papa hatte, der hat das dann entschieden. Und auf dem Lehrhof war es dann halt der Lehrchef, der entschieden hat, wie was gemacht wird. Und auf einmal standen wir da beide alleine da, frisch vom Lehrhof. Und das war schon nicht einfach, aber man wächst mit seinen Aufgaben.
Das sagt Laura Allers. Niedersächsisch, pragmatisch. Ich lieb's.
Das Papa alleine gefällt mir super. Mittlerweile machen die beiden ihren Meister, den Hof der Eltern wollen sie nämlich behalten. Bundesweit sind Marike und Laura allerdings eher die Ausnahme. Im EU-Vergleich zählt Deutschland zu den Schlusslichtern, was landwirtschaftliche Höfe angeht, die von Frauen geführt werden. In Deutschland hat der Osten einen höheren Frauenanteil in der Landwirtschaft. Vor 3 Jahren hatte Brandenburg die meisten Landwirtinnen in Führungspositionen, Bayern hatte die wenigsten.
Ja, wir schauen auf das Thema, weil in Berlin die Grüne Woche losgeht. Seit 100 Jahren gibt es die mittlerweile schon. Das ist immerhin die größte landwirtschaftliche Messe der Welt.
Ja, und dazu kommt dann noch, dass dieses Jahr internationales Jahr der Frauen in der Landwirtschaft ist. Die Vereinten Nationen haben das ausgerufen, um die Leistungen der Frauen sichtbar zu machen und Ungleichheiten abzubauen.
Ja, und in Deutschland tut sich in dieser Richtung auch schon was, obwohl es nach wie vor an weiblichen Vorbildern in der Landwirtschaft fehlt. Wir sind jetzt nochmal gedanklich zurück bei Laura Allers auf dem Hof in Cuxhaven.
Ich könnte mir vorstellen, dass viele Angst haben, dass das doch viel zu viel harte Arbeit auch sein kann. Aber ich finde, das ist schon deutlich weniger geworden mit der Arbeit, also mit der Handarbeit, sage ich jetzt mal.
Ja, der Trend zeigt nach oben. In den vergangenen Jahren haben immer mehr Frauen den Schritt in die Landwirtschaft gewagt. Liegt auch daran, dass sie teilweise gezielt unterstützt werden. In Schleswig-Holstein hat der Bauernverband ein Unternehmerinnen-Netzwerk aufgebaut und die Landwirtschaftskammer hilft Frauen, die einen Hof übernehmen wollen. Ziel ist es, Kontakte zu knüpfen, Frauen zu ermutigen, Verantwortung zu übernehmen und dadurch wirtschaftlich unabhängig zu werden.
Und auch die Bayern, wir erinnern uns, das war das Schlusslicht in Deutschland, wollen mehr Frauen in der Landwirtschaft. Das geht zum Beispiel, indem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf auf dem Hof gefördert wird.
Das macht der Bauernverband zum Beispiel, indem es einen Mutterschutz für Selbstständige geben soll. Das haben die Regierungsparteien auch in ihren Koalitionsvertrag geschrieben.
Ach, landwirtschaftliche Themen sind einfach super. Ich meine, das muss ich natürlich auch sagen. Ich komme ja schließlich aus dem Agrarbundesland Nummer 1. Und deswegen, wie könnte es anders sein, gibt es hier vom NDR Niedersachsen auch einen Landwirtschaftspodcast, der heißt 63 Hektar. Kann ich wirklich nur empfehlen. Die Kollegen machen so Laien wie mir nämlich total verständlich, wie eigentlich Landwirtschaft funktioniert.
Ja, schon sehr gut zu wissen. Wir essen ja alle jeden Tag die Produkte, ne?
Genau.
Und passenderweise geht's in der aktuellen Folge von 63 Hektar um die Nachfolge für landwirtschaftliche Höfe. Da gibt's nämlich auch Quereinsteiger, die vorher gar nichts damit zu tun hatten. So einen Hof zu leiten, das wäre mein Traum. So heißt die aktuelle Folge, verlinken wir euch in unserer Folgenbeschreibung.
Ob die wohl Mails beantworten müssen?
Bestimmt,
oder?
Ja.
Das denke ich auch. Ja, wir haben da ja gestern schon drüber gesprochen, ne? Viele haben tausende Mails in ihren Postfächern auf der Arbeit. Und hier kommt die Auflösung unseres kleinen Wettbewerbs, den wir gestern aufgerufen haben. Vor allem nach dem Urlaub ist ja besonders kritisch. Das haben viele von euch uns geschrieben. Lars hat bei Spotify kommentiert, dass nach 2 Wochen Urlaub gerne mal 500 bis 800 Mails zusammenkommen bei ihm.
Boah, amtlich. Roswitha hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Sie war 3 Wochen im Urlaub und danach der große Schock.
Ich kam wieder und stellte fest, dass mich niemand vertreten hat. Mich erwarteten also sage und schreibe 3244 E-Mails.
Boah, danach braucht man eigentlich Urlaub, finde ich. Wobei, ach, das ist ja. Dann ja wieder ein Teufelskreis. Na, vielleicht nicht.
Ja, aber am beeindruckendsten finde ich sowieso Marco. 7140 offene Mails hat er da liegen. Wobei ich auch glaube, dass das Spam sein muss, ganz ehrlich. Ja. Aber trotzdem, Marco, du bekommst den hoch inoffiziellen und völlig imaginären 15-Minuten-Pokal als Mailmeister. Glückwunsch dazu. Und dir und allen anderen, die sich bei uns gemeldet haben, danke für eure Nachrichten.
Und wir möchten euch zum Wochenende noch einen Hörtipp mitgeben. 2 Frauen, 2 Generationen und eine Frage. Wie hast du das eigentlich erlebt? Darum dreht sich alles im Podcast Ein Zimmer für uns allein. Host Paula Lochte trifft 2 Frauen aus verschiedenen Generationen und sie sprechen über ein Thema, das sie verbindet.
Da geht es zum Beispiel um Frauen in der Öffentlichkeit oder wie man als Frau früher und heute allein gereist ist. Es geht um Feminismus, mit dabei Meinungen und Perspektiven aus der Instagram-Community von Frauengeschichte.
Gestern ist die zweite Staffel angelaufen, gleich prominent besetzt mit hochkarätigen Politikerinnen, die darüber sprechen, wie sie Hass gegen sich erleben. Das hier ist Ricarda Lang, die ehemalige Vorsitzende der Grünen.
Als ich den ersten Shitstorm erlebt habe, da war das wirklich mein Handy wie so ein schwarzes Loch, das mich reingezogen hat. Und ich habe Nachricht nach Nachricht nach Nachrichten gelesen.
Außerdem ist in dieser Folge Derya Türk-Nachbauer dabei, Fraktionsgeschäftsführerin der SPD im Bundestag.
Angst ist deren Währung. Und wenn ich denen das zugesteht, dann haben die gewonnen.
Der Podcast Ein Zimmer für uns allein stellt die Generationenfrage. Ihr findet ihn genau wie uns in der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt.
Kommt gut ins Wochenende, habt ein schönes Wochenende. Montag stehen Tanja und Philipp früh für euch auf. Tschüss.
Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.